Zunächst möchte ich erstmal Klaus Dieter danken, dass er sich tatsächlich die Mühe gemacht hat, das Ganze ja digital zu erfassen, so dass ich wirklich auch in der Lage bin, frei von irgendwelchen handschriftlichen Dingen die Gedanken von Klaus Dieter vorzutragen. Und ich bitte jetzt erstmal den Heiligen Geist, dass er mich überhaupt befähigt und bemächtigt, aber auch euch in die Lage versetzt, das, was seine Intention ist, tatsächlich so zu erfassen. Lieber Vater im Himmel, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass das, was du ja durch den Klaus Dieter begonnen hast, eben deine Gedanken für unsere Gemeinde erstmal zu formulieren, dass ich das tatsächlich auch so darlegen kann, wie das Klaus Dieter selbst getan hätte. Und ich möchte dich, Heiliger Geist, dafür bitten, dass jeder, der dein Wort empfängt, dass er das auch für sich selbst entsprechend umsetzen kann und dass du ihm einfach die Botschaft, die Message aus diesem Predigtext ja, an diesem Tag und in diese Woche hinein mit zum Überlegen, zum Nachdenken mitgibst und das für uns alle auch urbar machst. Dafür danke ich dir. Amen. Erinnert ihr euch an die Predigt von Philipp Maurer am letzten Sonntag? Er hat über uns, die Gemeinde Jesu, als Herde geredet. Eine Herde, die also nicht von Leithammeln, sondern vom guten Hirten Jesus geführt werden soll. Und während seiner Predigt fiel Klaus Dieter das Thema ein, was ich für heute Morgen vorbereiten wollte, nämlich Psalm 85. Gott macht einen Neuanfang. Und es taucht, und ich spreche jetzt da doch in mir, um am Text zu bleiben, aber immer wieder stellvertretend für Klaus Dieter, die Frage auf, was ist mit unserer Gemeinde als Herde? Bleibt unsere Herde zusammen? Einige sind schon nicht mehr dabei. Hören wir auf den Hirten, der uns führen möchte? Unsere Wochenenden mit dem Interimspastor Volker Bohle sind vielleicht ein Versuch dazu. Was tut Gott bei uns? Führt er uns zusammen? Baut er Neues oder zerstreut er gar? Und dann diese gefährlichen Fragen in den Kleingruppen. Tragen wir die Schwachen und die schwarzen Schafe mit? Fühle ich mich überhaupt noch zur Herde dazugehörig? Ist die EFG in Oberramstadt auch wirklich meine Gemeinde? Oder bin ich doch mehr in der Wartestellung am Rande? Sind wir uns geistlich, theologisch zu einig, sodass unser geistliches Leben zum Stillstand kommt und nicht wächst? Oder lassen wir eventuell revolutionäre Gedanken und Anregungen zu? Wie schaffen wir es, zum guten Hirten Jesus zu kommen und uns von ihm erfrischen zu lassen? Und das passt alles so gut zu den Gedanken, die der Predigttext von heute aufgreift. Und das machte mich persönlich froh, weil es mir Sicherheit gibt, auch so darüber reden zu wollen. Und deswegen hat Klaus Dieter auch den Psalm 85 in seiner ganzen Länge dazu vorangestellt, den ich euch ja vorhin schon vorgetragen habe. Und er hat noch einen weiteren Impuls aufgenommen, und zwar aus der Gemeindezeitschrift von einem Ulrich Müller. Hat er jetzt diesen Impuls aufgenommen, den ich euch vortrage, und zwar in der falschen Schlange stehen. Und manchmal ist ein Neuanfang doch schwerer als überhaupt gedacht. Und ich lese jetzt vor. Es passiert immer dann, wenn man es eilig hat. Man steht an der Kasse genau in der Schlange, wo es am längsten dauert. Murphys Gesetz. Noch schlimmer ist es, wenn man den Eindruck hat, im Leben insgesamt auf der Stelle zu treten und nicht weiterzukommen. Also festzustecken. Gebetserhörungen und besondere Erfahrungen mit Gott machen scheinbar immer nur die anderen. Ich dagegen kämpfe mit der kaputten Spülmaschine, dem platten Fahrradreifen, überall nur Pärchen, Hand in Hand, das Leben als Single kommt einem dagegen einfach nur trist und einsam vor. Alle pilgern zu dieser boomenden Gemeinde mit starker Anziehungskraft. Wir dagegen sind froh, wenn wir wenigstens ein paar Stühle gefüllt haben. Bei sich selbst Stagnation wahrzunehmen, während es bei den anderen richtig gut läuft, ja, das ist eine richtig bescheidene und auch unbefriedigende Situation. Und vor lauter Unzufriedenheit denken manche Menschen dann irgendwann, ich bin einfach in der falschen Gemeinde. Oder ich bin in der falschen Ehe, im falschen Leben. Hilfe. Ein altes Glaubenslied, dieser Psalm 85, macht Menschen Mut, die wenig optimistisch sind angesichts fehlender Perspektiven. Aber der Psalm 85 zeigt auch Wege aus der Resignation und Stagnation auf. Und das ist das, wo Klaus Dieter angeknüpft hat. Und wir erfahren jetzt, dass der Psalm 85 vermutlich in der Zeit nach der babylonischen Gefangenschaft entstanden ist. Israel, Gottes auserwähltes Volk, war seinem Gott untreu geworden. Israels Könige hatten mit ihrer Kriegspolitik das Ende des Staates Israels letztendlich herbeigeführt. Das Volk war etwa im Jahr 589 vor Christus nach Babylon verschleppt worden, aber nach 70 Jahren durften sie wieder zurück in ihr Land. Und sie kamen zurück mit großen Erwartungen. Gott war trotz allem treu. Er hatte ihnen geholfen, als Volk in der Fremde zu überleben. Und jetzt erhielten sie auch noch ihr Land zurück. Und das hatte der Prophet Jesaja angekündigt und es war tatsächlich auch so gekommen. Gottes Güte und Treue war beständig. Er hatte ihnen ihre Schuld vergeben und jetzt konnten sie wieder als sein Volk leben. Sie bauten den Tempel wieder auf, sie errichten die Stadtmauer neu, sie kehrten zu Gottes Geboten und Regeln zurück und feierten sie, aber dann wurde es fast peinlich still um Israel. Und die Frage ist, warum bleibt der Aufbruch stecken? Es kam der große Einbruch, nichts passierte. Keine großen Erneuerungen, kein neues großes Königtum, sondern mühsamer Wiederaufbau, viel klein-klein. Mal ging es voran, mal herrschte Stagnation. Sie, das auserwählte Volk Gottes, waren eine unbedeutende Provinz in einem riesigen Imperium. Und erst die Perser, dann die Griechen, am Ende die Römer. Zwischendurch hatten sie auch eigene Könige, aber das dauerte nie lange. Überall klemmte es. Wir haben nicht viele Überlieferungen aus diesen Jahrhunderten. Man war, so scheint es, vor allem mit dem Überleben beschäftigt und hat nicht so viel aufgeschrieben. Und irgendwann in dieser Zeit muss dieser Psalm entstanden sein. Da schauen sie als Volk zurück und sagen, Gott, du hast uns doch zurückgebracht aus Babylon. Warum geht es jetzt nicht weiter? Wir haben doch unsere Lektion gelernt. Wir wollen ja nach deinem Willen leben. Aber warum reicht es nicht? Warum ist der Neuanfang auf halbem Wege stecken geblieben? Warum so viel klein-klein und so wenig Aufbruch? Und ich glaube, da können wir uns doch auch gut wiederfinden. Auch bei uns hat es so viele Neuanfänge gegeben, bei uns persönlich, in der Kirche und im Land. Aber so richtig vorangegangen ist es oft trotzdem nicht. Ein Beispiel. Vor 500 Jahren die Reformation. Wir haben sie ja letzten Sonntag als wunderschönes Lichtfest gefeiert. Damals hat Luther von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche geschrieben und gesprochen. Von der Gefangenschaft in einem religiösen System, das die Menschen in Angst und Schrecken versetzte und damit auch noch Geschäfte mit dem Ablass machte. Da gab es sozusagen eine Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft. Und auch damals haben viele gedacht, jetzt können wir wieder so richtig das Volk Gottes sein. Jetzt ist uns das Evangelium wieder neu geschenkt worden. Jetzt geht's wirklich los. Aber schon zu Luthers Lebenszeiten blieb das irgendwie stecken. Es kam unter die Räder der Machtpolitik und wurde zerrieben. Luther selbst wurde am Ende verbittert und hart. Der Aufbruch verlor seinen Glanz und spätestens im Dreißigjährigen Krieg konnte man nicht mehr wirklich sagen, wer die Guten sein sollen und wer die Bösen. Und dabei lesen wir doch im Psalm, Gottes Herrlichkeit soll unter uns wohnen. Aber wo war das jetzt noch zu sehen? Dazwischen gab es immer wieder auch Aufbrüche, wo Christen versucht haben, auf richtig gute Weise Kirche zu sein. Und wer sich in der Kirchengeschichte auskennt, der kann ausführlich aufzählen, wie viele neue Impulse und Bewegungen es in den Jahrhunderten seit der Reformation gegeben hat. Viel Gutes ist entstanden, Menschen sind von Jesus angerührt und auf den Weg gebracht worden, aber der richtig große Wurf, das dauerhaft Bleibende, war anscheinend bisher noch nicht dabei. Da war und ist viel Gutes und Richtiges dabei, aber so richtig vom Hocker scheint das kaum noch einen zu reißen. Im Gegenteil. Auch in den Resultaten dieser Reformation und Neubildungen, wie zum Beispiel uns Freikirchen, ist zu beobachten, dass vieles zäh und mühsam ist. Kaum eine Spur von Gottes Herrlichkeit. Klar, weltweit gesehen gibt es Aufbrüche und Erweckungen unter den Menschen. Aber im sogenannten christlichen Abendland sieht es doch so aus, dass Menschen die Existenz Gottes eher ablehnen. Und das wird nicht nur durch die Zahl der Kirchen- und Gemeindeaustritte belegt. Sind wir Christen müde geworden oder ist Gott gar nicht mehr an den Menschen in Europa, in Deutschland oder auch speziell in Oberramstadt interessiert? Und damit sind wir so nah dran an diesem Psalm. Gott, warum ist alles auf halber Strecke stecken geblieben? Gott, wir wissen doch, wie es eigentlich sein sollte. Da sollte es eigentlich eine Korrespondenz zwischen Himmel und Erde geben. Von oben Gottes Gerechtigkeiten, von unten die dankbare Treue der Menschen Gottes. Gottes Glanz soll unter uns wohnen. Da haben sie in Israel wahrscheinlich an die großartigen, beeindruckenden Gottesdienste im Tempel gedacht. Die sollen ausstrahlen und dem ganzen Leben Glanz geben. Da muss man gar nicht andauernd Events für die Zeitung produzieren. Die Menschen kommen von ganz allein. Gottes Segen soll auf dem Land liegen. Alle sollen ein gutes Leben haben. Gerechtigkeit herrscht und die Menschen gedeihen. Und das führt zum Frieden, zum umfassenden, guten Leben. Ja, so sollte es sein. Gott, du in der Mitte und von da aus wird das Land mit Fülle gesegnet. Alle freuen sich und alle Kreaturen können aufatmen. Alles kommt an seinen Platz. Und eins passt dann hinterher zum anderen. Das ist deine Gerechtigkeit, Gott. So hätte ich das gern, nur leider ist das nicht die Wirklichkeit. Und es ist auch nicht das, wovon uns Jesus das versprochen hat. Jedenfalls jetzt noch nicht, zumindest nicht in dieser erlebbaren Welt. Jetzt sehe ich eher das Bild von Schafen, die unter die Wölfe geschickt worden sind. Aber, und jetzt braucht es wirklich dieses große Aber nach all dem Wehklagen. Im Letzten ist uns auch allen hoffentlich klar, und das ist auch meine große Hoffnung für mich, für jeden Einzelnen von uns und natürlich auch als Gemeinde in Oberramstadt. Gott sitzt auf dem Thron als Herrscher der Welt und davon kann ihn niemand herabstürzen. Was er will, wird er auch ausführen. Und zum Glück wissen wir das. Ich will es mit allen Fasern meines kleinen Glaubens festhalten und mit Petrus sagen, Herr, wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und in Israel ist das eingetreten, da hat Gott vor 2000 Jahren seinen Plan durchgeführt, als Jesus kam. Und das war gerade, als Israel durch eine seiner dunkelsten Zeiten ging. Und das war auch nicht überall zu merken, sondern eben nur da, wo Jesus hinkam und wo er herzlich willkommen geheißen worden ist. Aber er war dieses Zentrum, von dem aus jetzt Gottes Herrlichkeit ins Land leuchtete. Es war nicht mehr der Tempel. Gottes Herrlichkeit verkörperte sich jetzt in Jesus. Jesus wurde das Licht der Welt. Und auch und gerade deshalb unser tolles, von Gott gesegnetes Lichterfest zum letzten Sonntag. Jesus das Licht, Jesus der Weg, Jesus die Tür zu Gott. Das hat damals die meisten Menschen und nahezu die komplette geistliche Führerschaft komplett überrascht. Wie nannte Philipp die nochmal? Die Leithammeln. Die haben es definitiv nicht verstanden. Sie waren etwas anderes gewohnt. Etwas, worin sie sich sicher fühlten, was ihnen vertraut war. Und das war Jesus definitiv nicht. Er war anders. Gott macht Neues. Obwohl Gott derselbe ist und war und bleibt, gestern, heute und in alle Ewigkeit, Gott wiederholt sich nicht, er schafft Neues. Und vielleicht ist es das, was wir in Oberramstadt heute von diesem Psalm lernen können. die richtigen Aufbrüche, nämlich die, die Gott schafft, sehen möglicherweise ganz anders aus, als wir uns das gedacht hatten oder wie es sein müsste. Gott wiederholt sich nicht. Er schafft Neues. So grundlegend Neues, dass wir es uns vorher gar nicht vorstellen können und es auch gar nicht vorplanen können. Aber wenn es dann da ist, dann spüren alle, so muss es sein. Na gut, nicht alle. Einige klammern sich an das Alte und sagen, war denn alles verkehrt, was wir bisher gemacht haben? Und das ist ja auch durchaus im Sinne Jesus, der uns sagt, alles zu prüfen und das Gute zu behalten. Das Gute. Was das ist, kann man aber erst feststellen, wenn man Neues zulässt. Ich glaube, ich darf das sagen, weil ich selbst einer von den Konservativen bin, sagt Klaus Dieter von sich selbst. Ich, also sprich Klaus Dieter, musste auch noch lernen. Aber wie gesagt, es war und ist nicht unbedingt alles falsch, auch schon vor 2000 Jahren nicht. Jesus wuchs auf in einer frommen Familie, wo die besten Traditionen Israels lebendig waren. Es war nicht umsonst, dass Menschen treu geblieben sind, so gut sie es eben konnten. Einiges war wirklich schlecht, der Tempel war korrupt, die führenden Priester praktizierten mit den Feinden Israels, paktierten, aber unter den Menschen lebte etwas, womit Gott dann weitermachen konnte. Bloß Jesus setzte dieses Puzzle und diese Puzzleteile nochmals komplett neu und anders zusammen. Vor Jesus war niemand auf die Idee gekommen, dass man es auch so wie er machen könnte. Mit Leiden und Sterben zum Leben führen und dabei mit auferstehen. Und das heißt für uns, was wir tun können, von dem wir glauben, dass es Gottes Willen entspricht, das müssen wir dann auch so gut wie möglich tun. Wir sollen glauben und arbeiten und beten und dabei Gott vertrauen. Aber wir müssen unsere manchmal, Gott sei Dank, bislang durchaus gesegnete Gemeindetradition als Baptisten nicht hochjubeln als das Gelbe vom Ei. Bevor da wirklich wieder was Starkes draus werden kann, muss Gott es vielleicht erst so richtig durcheinander schmeißen und neu zusammensetzen und selbst noch einiges neu dazu tun. Und es kann vielleicht länger dauern, bis es soweit ist. Vielleicht geschieht es aber auch dann sehr bald. Was aber schließen wir aus dem eben Gesagten? Für mich liegt der Schlüssel der richtigen Vorgehensweise für uns in Oberramstadt in einem Kernsatz unseres Textes. Ich will hören, was Gott zu sagen hat. Gott soll bestimmen, was dran ist. Seinem Geist wollen wir folgen. Er soll Herr sein in allen Dingen unseres Gemeindelebens. Dazu brauchen wir Mut und Erkenntnis und Einsatz und die Bereitschaft, auch mal Begonnenes aufzugeben und anderes zu beginnen. Und dann gilt, wir müssen unsere Erwartungen nicht zurückschrauben. Es geht dabei nicht um die Erwartungen an uns selbst. Damit scheitern wir leicht einmal. Aber die Erwartungen an unseren wunderbaren großen Gott, den können wir erwarten. Deshalb müssen wir vielleicht auch manchmal wirklich warten und nicht alle Jahre eine neue Sau durchs Dorf treiben, wie es Luther wohl deftig formulieren würde. Ich will hören, wie Gott redet, heißt es in dem Psalm. Ich will hören, wie er seinem Volk den umfassenden Frieden verkündet. Mit weniger geben wir uns hier nicht zufrieden. Und deswegen möchte ich an der Stelle nochmal aus dem 85. Psalm die Verse 11 bis 14 uns in Erinnerung rufen. Güte und Treue finden zueinander. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Treue wächst aus der Erde empor. Gerechtigkeit scheint vom Himmel herab. Auch schenkt uns der Herr viel Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag dazu. Gerechtigkeit zieht vor ihm her und bestimmt die Richtung seiner Schritte. Was ist da für ein wunderbarer Gott, der uns das verspricht? Welche Hoffnung haben wir da? An diese Zusage dürfen wir uns klammern. Umso wichtiger bleibt es für mich, dass wir unsere Erwartungen nicht zurückschrauben und uns nicht mit kümmerlichem Ersatz zufrieden geben. Nein, wir schauen weiter aus nach dem großen Neuen, was von ihm kommt, von unserem Herrn. Darunter tut er es nicht. Das ist Gottes Heilswerk und er setzt das Wie, das Was und das Wann. Aber bis dahin wollen wir unsere Gaben, unsere geringe Kraft, unsere Zeit, unsere paar Euros beisteuern, die wir aufbringen können. Ich glaube, Gott kann und wird unseren Beitrag umwechseln in die neue Münze seines Reiches. Er lässt sich nicht schenken. Dann brauchen wir bloß dankbar entgegennehmen, was er uns an Neuem gibt. Gott macht einen Neuanfang, so ist dieser Psalm 85 in meiner Bibel überschrieben. Und dazu möchte ich euch und mir heute Morgen Mut machen. Er ist es, der das Wollen und auch das Vollenden schenkt. Es ist sein Werk, an dem wir stehen. Jeder darf sich nach seinen Kräften und Gaben daran beteiligen. Und ich persönlich als Klaus Dieter empfinde das als großes Privileg und nicht als Last. Wir sollen uns sicher keine Illusionen machen, schon gar nicht über unsere Kraft und unsere Möglichkeiten. Aber was wir tun können, das wollen wir tun. Und nicht aufhören, Ausschau zu halten nach dem Großen und Neuen, das von Gott her in unsere Welt kommen wird. So haben es uns die Verfasser dieses Psalms vorgemacht und in diesem Hoffen und in diesem Warten sind wir Gottes Heil so nah, wie es in diesen Zeiten eben möglich ist. Ein Beweis der Treue Gottes zu seinen Verheißungen. Es gibt immerhin immer noch Israels Volk des alten Bundes. Israel, heute ein Wunder. Und es gibt immer noch das Volk des neuen Bundes, die Gemeinde Jesu, die niemand aus seiner Hand reißen kann. Weil unser Herr selbst dafür eintritt. Wie heißt es in einem uralten Glaubenslied von Johann Michael Haydn? Die Sach ist dein, Herr Jesus Christ, die Sach, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen. Amen.